Astra Colada, mit bestem Gelaber, macht high wie die NASA. Ich hoffe, du ahnst das, komm, gib dir das Blabla. Im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter, in deinen neuen Tag, ja.
Da, da, dam, dam, dam.
Die waren gestern in so einem Gruselbus. Die sind in so einem Gruselbus gefahren in London, weißt du? Also so eine Tour in so einem Gruselbus irgendwie so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und die waren die einzigen Menschen in diesem Bus.
Weil sie die einzigen Menschen in diesem Bus sein sollten?
Nee. Normalerweise sind da halt mehr Leute, aber sie waren halt die einzigen Leute, die das machen wollten. Und der Typ, der den Bus gefahren hat und auch der Animateur meinte.
War Prince Harry.
Meinte dann halt so, ja, also wir machen das jetzt natürlich trotzdem, weil ihr habt das gebucht, so, aber ihr habt euch wirklich den Tag ausgesucht, wo halt nichts ist. Und die beiden so, wie, sind wir jetzt alleine? Ja, ihr seid jetzt alleine. So, und die fahren dreimal am Tag. Die zweimal vorher war der Wagen halt bumsvoll und die ganzen Tage halt auch. Nur genau zu der Uhrzeit, dieses letztes Ding, war halt niemand, außer die beiden.
Ist das so wie im Hamburger Dungeon, wo dann halt noch SchauspielerInnen halt rumlaufen und
ja,
dann so Buh und
ja,
Ha und
ja, und ja, und ja, ich glaube, so ein bisschen. Es gibt dann so Gruseleffekte im Bus und so Leinwände waren da. Und
irgendjemand
halt so,
reißt sich so die Leber oder die Milz halt raus.
Ja, und die fahren halt dann auch so spooky Häuser ab, weißt du, wo irgendwie eventuell was passiert sein könnte.
Hier ist der Buckingham Palace. Die hat Prinz Charles mit Camilla rumgemacht. Vor den Augen seiner
Mutter. Nee, haben die nie. Die haben nie im Palast rumgemacht.
Die haben niemals im Palast rumgemacht?
Nein,
die haben sich immer
Palast.
Was außerhalb gesucht.
Ja, die darf doch gar nicht in den Palast. Die durfte doch gar nicht in den Palast.
Darf die immer noch nicht in den Palast?
Das weiß ich nicht, ob die jetzt mittlerweile rein darf.
Die Umfragewerte für Prinz Harry sind auf jeden Fall ganz, ganz tief. Es war sogar Bildschlagzeile.
Echt?
Harrys Umfragewerte in England so tief wie noch nie.
Naja, weil die Engländer voll angepisst sind, dass er das Königshaus annervt.
Ja, mit seinem Podcast oder wie?
Naja, nee, mit der Doku.
Ach so, es gibt eine Prince Harry-Doku.
Hä, klar, Meghan und Harry, die ist wirklich gut auf Netflix, die ist wirklich gut.
Stimmt, da hast du mir von erzählt.
Ja, weil du dann wirklich schnallst, was das für eine Institution eigentlich ist, was da passiert und wie krass die Presse ist und so. Ey, schau dir die an, die ist wirklich gut. Die ist wirklich gut.
Ich hab keinen Bock auf Macht, aber ich hab Bock auf Geld. Mal gucken, wie viel die bezahlt haben, die Schweine. Willkommen zu eurem Podcast Nummer 1 aus
Herzen.
Hamburg. Podcast der Herzen. Ganz viel Meinung, wenig Inhalt. Astra Colada.
Viel Hirn.
2023. Ihr seid hier in der Astra-Stube mit uns. Hier spricht Hauke von Horeis am Mikrofon.
Daniel von Hötmann.
Ja, ich will das jetzt einfach durchsetzen, dass mein KünstlerInnen-Name, würde ich hier so sagen, dass der sich jetzt durchsetzt. Hauke von Horeis.
Ich bin ein
Fürst. Fürst der Dunkelheit.
Finde ich gut.
Genau.
Fürst des Swings.
Fürst des Swings und das Album heißt auch von Glück und Glas.
Von Glück und Glas.
Das ist ein altes Sprichwort, wusste ich gar nicht.
Nee, das kenne ich auch nicht.
Glas und Glück, schau wie das zerbricht.
Ah, okay. Nee, ja, das kann
also,
ich
genau.
Und das aber ist, guter Albumtitel.
Finde ich auch, ne?
Ja,
finde ich. Verwirrte ich ganz viele Sachen. Kinderlieder, Sachen aus den 80ern, Verweise, ist ein bisschen links. Ich freue mich darüber.
Aber nur ein bisschen, nicht zu viel.
Nicht
ne?
zu, es nicht zu viel.
Nicht zu viel.
Es ist nicht zu viel. Ich wollte heute auch das wundervolle Wort Koexistenz halt sagen,
ja,
weil ich das so intelligent finde, weil ich glaube, wir haben uns jetzt in den letzten 3-4 Folgen so nicht mit Ruhm bekleckert im Sinne von, haben die eigentlich intellektuelle Themen? Und heute hätte ich jetzt gerne so das Gefühl gehabt, lass uns mal bitte intellektuelle Themen halt ansprechen, damit wir nach außen nicht ganz so dumm wirken, wenn wir keine Gäste haben. Vor allen Dingen, es kommen ja auch mal Leute. Und jetzt möchte ich gerne ein intellektuelles Thema ansprechen, aber habe das Gefühl, jetzt, wo ich in der Astra-Stube sitze, dass ich wieder zurückkatapultiert werde in das Jahr 1999, wo einer meiner besten Kumpel sich für 400 Euro ein scheiß Polo geholt hat, aber die Anlage ungefähr 3500 Mark gekostet hat.
liebe Zuhörerin, was ihr nicht sehen könnt, wir sitzen hier inmitten einer großen Baustelle, weil die Astra-Stube eine neue PA bekommen hat, beziehungsweise immer noch bekommen. Wir sind am Feintuning. Es sieht geil aus, es ist scheiße laut und der Bass fickt, wie unser Techniker Nils sagte.
Also ihr müsst euch ungefähr auf diese 25 Quadratmeter große Butze halt vorstellen, dass da irgendwie zwei 1,5 Meter lange Hochtöner an der Decke hängen, wo ich dann sage so, hoffentlich überleben die Bahn an sich, wenn sie hier rüberrollt und werden da halt nicht so rausgeruckelt.
Nein.
Und dann halt eine Bassbox, die auf jeden Fall so eine...
Also wir haben Tresenpersonal, was kleiner ist.
Richtig. Und auf der anderen Seite nochmal die alten zwei Bassboxen
übereinander.
Weil laut Techniker, das klingt so geil.
Ja.
Das bumst richtig alles, es bumst alles weg. Und wenn ich jetzt hier so sitze und mir das Gefühl habe, es ist 1999... Da komme ich mir halt auf jeden Fall nicht intellektuell vor. Da fehlt einfach nur noch der große Heckaufkleber an der Fensterscheibe der Astra-Stube, wo da drauf steht.
Phantasialand, böse Onkels, Phantasialand.
Oder dieser geile Helgoland-Aufkleber.
Oh, der Helgoland-Aufkleber, stimmt, der ist ja auch noch da. Aber was hattest du denn in Intellektuelles? Also ich wusste nicht mal, dass wir jemals auch mit Gästen intellektuelle Gespräche
wir
geführt haben.
Wir führen hier nur intellektuelle Gespräche.
Wir haben gute Gespräche geführt.
Ja, für intellektuelle? Gute, ja, immer so halb intellektuell.
Wir sind ja kein Buchclub.
Wir sind kein Buchclub. Und das Ding ist halt auch, jetzt ganz ehrlich, wie lange ist es her, dass du ein Buch in der Hand gehabt hast und richtig komplettes Buch von vorne bis hinten durchgelesen
hat. Vor zwei Wochen die Biografie beziehungsweise das Buch von Ferris MC.
Was?
Ja.
Ferris MC hat ein Buch geschrieben?
Ja, Ferris MC hat ein Buch geschrieben.
Und wie kommst du darauf zu sagen, so ich lese mir jetzt das Buch von Ferris MC halt durch?
Ich glaube irgendwie über Lars Ide, ne, unser Larsi, und dann irgendwie über Ferris habe ich das mitbekommen. Und dann habe ich mir erst das Hörbuch angehört.
Ja.
Und wollte es dann aber lesen und habe es dann gelesen.
Liest du das selber ein?
Ja, der liest das selber.
Oh, Gott sei Dank.
Das ist wirklich gut. Also das Buch ist wirklich, wirklich cool. Und wenn wir ganz, ganz, ganz großes Glück haben und er auch mal wieder Zeit findet und nicht seine ganze Familie krank ist, dann haben wir hier bald Ferris MC als Gast, mein Freund.
Oh.
Wo wir beide ja ein bisschen Angst vor haben. Ne?
Ich hab
haben
wirklich
wir ja
Angst. Ich habe Angst vor Ferris.
Ich glaube, das ist ein ganz entspannter Dude geworden.
Ich muss das, ich werde es wahrscheinlich auch von Anfang an sagen, du, ich habe Angst. Ich habe mir die ganzen Interviews von MTV, Viva und so angeschaut, wie er auch mit Milka zum Beispiel gesprochen hat damals. Und
ich will den Thomann jetzt hier haben, live und direkt.
Genau.
Das ist halt auch in diesem.
Was ist denn das für eine dumme Frage?
das ist halt auch ziemlich geil in dem Buch und in dem Hörbuch beschrieben, wo er selber sagt, das war das Dümmste, was er in seinem Leben getan hat und dass er sich damit halt auch wirklich fame-mäßig und berühmtheitsmäßig absolut nach hinten geworfen hat. Also komplett. Nach diesem Ding ging es halt richtig bergab für ihn.
Ehrlich?
Ist kein Scherz, ja. Das ist wirklich krass. Also es ist, das hat ihn halt bei allen unten durchgehauen. Bei allen. Also der ist danach nirgendwo mehr eingeladen worden. Nicht mehr zu Viva, nicht mehr zu MTV, zu niemandem.
Genau, er war das schwarze Schaf der Hamburger Hip-Hop-Szene.
Ja, absolut, ja.
Und
total krass.
So habe ich den halt auch immer wahrgenommen. Mhm. Und auch immer so als rotzig und auch als punkig.
Ja,
und
das kommt in dem Buch genauso rüber.
Und irgendwie immer so der Typ, der Anti ist und von dem man eher mal Angst haben muss, aber innen drinne ist er eine ganz, ganz feine Seele.
Ja, und das merkt man in dem Buch halt auch. Wenn er seine Freundin, jetzige Frau halt kennenlernt, so, also wenn das alles so stimmt, was da drin steht, was ich natürlich einfach jetzt mal annehme, dass es so stimmt, wie es da drin steht,
ja.
War das halt total süß, wie er seine Frau Freundin kennengelernt hat und wie er das gemacht hat und was er jetzt so tut und was er jetzt macht und Family und Hund und irgendwie Haus und Garten und Kinder und so, weißt du? Das ist halt süß. So, ich glaube, der hat halt seine harten Zeiten hinter sich. Ich glaube auch, dass er damals einfach nur in den Arm genommen werden wollte und einmal richtig geknuddelt werden wollte, innerlich.
Richtig.
So hat nur keiner gemacht.
Hat keiner gemacht. Hatten. Na gut, und dann feiere ich halt in meinen 30ern und gehe zu Deichkind.
Ja, so, bitte.
Jungs, habt ihr was frei für mich?
Nee, die Anfrage kam von denen.
Ach, ehrlich?
Ja, die Anfrage kam von Deichkind.
Oh.
Wird auch in dem Buch besprochen. Also ich kann es jemandem ans Herz legen.
Ich freue mich auf jeden Fall, wenn er kommt. Das ist
ein auch.
Gast, wo man sagt, so Mensch, hätte ich den damals kennengelernt, hätten da meine Freunde geguckt. Jetzt ist es so ein bisschen, mal gucken, was der macht. So, die Zeit ist ja vorbei. Witzigerweise sagst du halt gerade, Hamburger Hip-Hop, mir ist gestern aufgefallen, dass Jan Delay bei Instagram gepostet hat, ey, sorry, Leute, ich weiß auch nicht, was auf meinem Spotify-Kanal los ist. Track wurde released, und zwar nicht bei ihm, sondern bei den Beginnern, bei den Absoluten. Und das war halt irgendein Elektro-Track mit Piepsgesang. Wahrscheinlich hat irgendjemand wieder Spotify gehackt und hat dann halt seinen Pitch da drauf gedroppt. Ich weiß, keine Ahnung. Ich meine, wenn du es schaffst, halt so ein riesengroßes Spotify so einen riesengroßen Spotify-Kanal, ich glaube, die haben halt immer noch 2 oder 3 Millionen monatliche Hörer hin, zu hacken und da halt was drauf zu pitchen, was halt eigentlich nicht dazu gehört, kriegst du ja, ich weiß auch nicht, was das bringt. Also ich habe jetzt gerade gedacht, dann kriegst du ja halt Likes für da, aber es bekommt ja keiner mit.
Ist doch Bullshit. Aber Jan Delay war doch jetzt auch wieder in der Presse, weil er sich darüber echauffiert und aufgeregt hat, dass bei irgendeiner Firma, die Knaller herstellt, also Böller herstellt, Viro, glaube ich, heißen die Viro oder Voiro, müssten wir nochmal nachrecherchieren.
Bum, bum, Knall.
Das sind irgendwie so ein Tischfeuerwerk, da sind dann halt so Sprüche drin, weißt du? So, nächstes Jahr wird alles besser, scheiße. So,
wir machen das klar.
So ungefähr. Und da war halt wohl übelste sexistische und rassistische Kackscheiße mit dabei. Also richtig üble frauenfeindliche Witze und bla. Und diese Firma hatte sich wohl vor ein paar Jahren dafür schon mal entschuldigt, dass das rausgekommen ist sozusagen oder ausgeliefert worden ist. Und das hat er dann halt nochmal publik gemacht über seinen Twitter-Account, Insta und bla bla. Und jetzt hat die Firma gesagt so, ja, das ist natürlich richtig scheiße und tut uns voll leid. Das ist wohl noch eine alte Charge. Die werden halt immer noch rausgehauen. So, und ich denke mir so, hä, warum habt ihr sie denn nicht alle verbrannt damals, diese kleinen Zettelchen. Das wird auch irgendwie voll einfach gewesen. Aber in den sozialen Medien ist es natürlich die deutsche Kartoffel jetzt wieder richtig durchgedreht, weil sie nicht verstehen, dass Jan Delay sich über sexistische und rassistische Kackwitze aufregt. Das waren wieder sehr großartige Kommentare auf Instagram und Facebook. Das war echt unfassbar. Also wirklich.
Bei ihm?
Ja, nee, also auch bei allen Magazinen und Publikationen, die das halt gepostet haben, dass er sich darüber aufgeregt hat. Weißt du, da drunter dann halt so. Als ob er keine anderen Probleme hätte und man soll sich nicht so haben. Es ist ja nur ein Witz. Es ist ja nicht ernst gemeint. Eigentlich mögen wir ja Frauen und Ausländer. Aber wir lachen halt auch gerne über sie.
Ja, das ist eine Frage, die ich mir gestern auch gestellt habe, als ich mir das neue plus das alte Programm teilweise von Chappelle angesehen habe. Chappelle sagt ja auch noch was, ne? Also ja, der Chappelle, ja. Ein großer Comedian, schon eigentlich seit den Anfang 2000ern, Ende 90ern, schon als er relativ jung gewesen ist, immer als Stand-up-Comedian und eigentlich auch gerade der Stand-up-Comedian für die Szene der Schwarzen.
Ja, auf jeden Fall.
Ist unfassbar. Also hat natürlich ein großes schwarzes Publikum, aber natürlich sitzen da halt auch kleine Weißbrote halt drinnen, die er halt dann auch gerne halt anlabert. Mhm. Und Dave Chappelle ist ja auch voll neben jemand, der gerade selber über sich lacht und selber über die schwarze Community halt Gags halt macht und sich dann halt auch in seinem neuen Programm über die LGBTQ-Szene in irgendeiner Form halt lustig macht, aber es irgendwie schafft, innerhalb von so einem kurzen Moment so einen Nachdenklichen zu bekommen und sich dann wieder selbst zu kritisieren und wieder einen Gag über sich zu machen und dass er halt schwarz ist. Yeah. Wo ich mich auch gefragt habe, so, oh, ich liebe eigentlich den Humor und ich liebe eigentlich das Momentum, sich eigentlich über alles witzig zu machen.
Ja.
Also nicht in irgendeiner Form, nicht in einer dummen und plakativen und toxisch männlichen Form, sondern eigentlich mag ich das auch, dass sich viele Leute über sich selbst lustig machen können. Und manchmal habe ich das Gefühl, deshalb meine ich halt auch Koexistenz, es wäre so geil, irgendwann wieder zu einem Punkt zu kommen, wo man wieder, wenn ich Witze über die LGBTQ-Szene machen kann, aber etwas sagen kann, ohne dabei, dass der Finger auf einen gezeigt wird und sagt, du hast jetzt gerade was Böses gesagt. Weil ich habe das schon, seitdem man, oder vor allen Dingen seitdem wir uns damit beschäftigen, unsere Sprache ändern und auch versuchen, naja, nicht so political correct will ich nicht sagen, aber es hat sich schon was geändert. Mhm. Also ich merke das halt auch bei mir. Ich würde halt nicht mehr so viele Sprüche rausdroppen und mir ist nicht mehr so vieles egal, wie es mir noch vor 2 oder 3 Jahren egal wäre, weil ich gedacht habe, ey Digga, ist ein Witz. So, ey, sorry, das war ironisch gemeint. Mhm. Und jetzt ist halt so der Punkt, wo ich mich manchmal wieder so ein bisschen dahin sehne, nicht nach einer alten Zeit, sondern etwas, wo so etwas auch wieder nicht en vogue wird, aber wo so etwas wieder existieren kann. Also Humor und Ironie und auch ein kleines Augenzwinkern in jede Richtung, bevor halt wieder von bestimmten, wir kennen halt so die eine oder andere Person, auch in der Öffentlichkeit der Finger von der Seite kommt und sagt, das ist total frauenfeindlich, was du halt gerade noch machst. Mhm. Das ist mega sexistisch. Ja, ist es vielleicht, aber wie sagte so schön Tom York, es ist nicht das geschriebene Wort, es ist so, wie man es ausspricht. Ich komme auch prima damit klar und man sagt ja sowieso, der beste Humor ist eigentlich der, wenn niemand verletzt wird und wenn man niemand, also nicht auf irgendjemand runtertritt. Mhm. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich irgendwo vielleicht auch wieder hin möchte, auch mit mir selbst, wo ich wieder mehr Mut habe, etwas zu sagen und anzuecken, weil von der Seite dann jemand kommt und sagt so, ey, das war jetzt aber nicht so cool, dann ist okay, aber es war halt Ironie. Und
ist ein schwieriges Thema. Also Dave Chappelle hat, also ich weiß, worauf du ansprichst, und ich glaube, Netflix hat auch sein altes Programm runtergenommen auf Netflix, das, wo er das mit dieser LGBTQ-Szene hat, soweit wie ich das weiß, weil das schon ein bisschen härter war, als wie du es jetzt gerade dargestellt hast. So hatte ich das in Erinnerung, so hatte ich das auch gelesen, dass das halt nicht so cool war. Und ich frage mich halt, wie er es finden würde, wenn sich ein weißer Comedian auf die Bühne stellt und sich über People of Color lustig macht. Wird er nicht witzig finden? Wird er auch da sitzen und sagen so, Alter, dein scheiß Ernst, Mann, finde ich nicht witzig. Und ich finde nicht, dass man sich auf eine Bühne stellen sollte, egal ob weiß oder People of Color, und sich halt über Menschen lustig zu machen. Also ich finde das schwierig. Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Aber auch gerade, wenn du dir jetzt den Humor auch in öffentlich-rechtlichen Medien halt ansiehst, dann nehmen wir zum Beispiel das beste Beispiel, Jan Böhmermann. Mhm. Da wird ziemlich hart geschossen gegen die Ultrarechte.
Ja.
Gegen Menschen aus der Politik. Also jeder bekommt sein Fett weg. Ja. Vor allen Dingen, wenn es halt darum geht, ne, alles, was halt mit rechts zu tun hat. Und das haben wir mit Scheuer und mit Lindner. Was haben die, was kriegen die auf die Fresse von unseren großen Komikern? Also,
die kriegen ja auf die Fresse, weil die Sachen gemacht haben, die nicht cool waren. Die kriegen nicht auf die Fresse wegen ihrer sexuellen Orientierung.
Ja.
Nicht wegen ihrer Hautfarbe. Und darum geht's mir gerade.
Mhm.
Weißt du?
Ah,
das
okay.
ist ein ganz anderes Thema. So, Böhmermann würde niemals, also glaube ich, hoffe ich zumindest, sich über eine sexuelle Orientierung lustig machen oder über eine Hautfarbe. Das glaube ich nicht.
Ah, danke.
Das glaube ich
vielleicht
nicht.
Vielleicht hast du mir so gerade irgendwie die Augen geöffnet.
Und darum fand ich dieses Dave Chappelle-Ding halt damals so scheiße, weil ich nicht finde, dass
Weil es
nur um die sexuelle Gesinnung ging. Und eben vollkommen egal, ob er People of Color ist und sich da hinstellt und das macht, da kann man nicht sagen, na gut, aber er ist der People of Color, er darf das. Nee, man darf er nicht, weil er sich, wie gesagt, genau darüber so darüber aufregen würde, wenn jetzt Mario Barth sich da hinstellt und halt Witze über ihn macht, weil er halt People of Color ist. Und das funktioniert halt nicht. So, ich finde, es hört da auf. Und ich habe, also um das mal so zu sagen, ich habe früher auch gedacht, man sollte über alles lachen können. Egal, worum es geht. Ist Bullshit. Ist einfach Quatsch. So, sehe ich auch nicht mehr so. Und ich finde, sobald es auf die sexuelle Orientierung geht, auf die Hautfarbe, auf Behinderung, das ist nicht witzig. Egal in welcher Art und egal in welcher Weise. Ich weiß nicht, ob ich es witzig finden würde, wenn ein Mensch mit Behinderung sich auf die Bühne stellt und Witze über andere Menschen mit Behinderung machen würde, würde ich nicht witzig finden. Mhm. Was anderes wäre es, wenn er sich dahinstellt und Witze über sich selber machen
würde.
Also
über seine Behinderung.
Seine Behinderung macht, weil dann spricht er sich selber an. Weißt du? Dann sind das Witze über ihn. Das kann er kontrollieren. Das kann er sagen, ob er das cool findet oder nicht. Aber sobald es halt auf andere Menschen geht, ist es nicht cool.
Was passiert mit dem Glauben? Darf man Witze über den Glauben machen?
Ja, safe, auf jeden Fall. Sorry. Also auf jeden Fall, weil das hat für mich nichts mit Herkunft zu tun und nichts mit sexueller Orientierung. Nur weil du an einen Haufen Scheiße glaubst, weißt du, kann ich mich darüber lustig machen. Auf jeden Fall.
Aber für viele Menschen ist das ja kein Haufen Scheiße. Für viele Menschen ist das ja halt einfach auch eine Lebenseinstellung.
Absolut.
Und eine absolute Lebenseinstellung. Ja. Gehen wir ja nicht mal auf den christlichen Glauben ein, der sowieso halt so ein bisschen fragwürdig ist, so wenn man so ein bisschen die Vergangenheit und sowas sieht. Aber gehen wir halt auf jemanden ein, der halt Moslem ist. Und man macht sich halt über den Koran lustig.
Ja.
Das darf.
Schwieriges Thema, ne?
Das ist ein
wirklich schwieriges Thema. Also ich finde schon, dass man sich über Religion lustig machen sollte. Und dass man das auch darf, egal welche Religion. Das ist halt wirklich ein schwieriges Thema, weil einige Religionen einfach dann so verbissen und so hart sind, dass es halt echt übel enden könnte. Also, ne, wie war das mit den Zeichnungen von, was war das, Mohammed? Mit den Karikaturen davon.
Genau, mit
davon.
Den Mohammed-Karikaturen, so, ne, der holländische Karikatist?
Caracas.
Comiczeichner.
Einfacher für uns beide. Ne, das war ja schon ziemlich hart. Da sind die Leute ja völlig durchgedreht bei. So, das war ja mit Morddrohungen und keine Ahnung was. Also,
er ist erschossen worden.
Ach stimmt, der ist ja erschossen worden.
Charlie
Hebdo, der ist erschossen worden. Und das, stimmt, du hast recht. Und das verstehe ich dann halt nicht. Es ist nur eine Religion.
Ja, aber für dich ist es nur eine Religion. Und ich habe da auch drüber nachgedacht, auch gerade beim Schreiben, weil auch wenn ich jetzt gerade schreibe, in meiner ganzen Form halt auch Religion sehr kritisch sehe und es da halt auch einen Spruch gibt über Jesus, der in einer Songzeile ist. Und dann sehe ich aber auf der anderen Seite vielleicht Mädchen, die Christin oder Katholikin ist, wo Jesus halt der Superstar ist, weil der ihr geholfen hat, meinetwegen, hat die eine schwere Kindheit hinter sich gehabt, ihre Eltern sind beide gestorben und nur durch die Kirche und nur durch ihren Glauben hat sie den Weg wieder zurück in die Gesellschaft gefunden und Jesus ist für sie halt einfach alles. Und dann komme ich von der Seite und mache Witze halt über Jesus und das verletzt sie halt und es verletzt ihren Glauben. Ist das dann in Ordnung, ist das dann nicht in Ordnung?
Ich sag ja, schwieriges Thema. Ich glaube, auf der einen Seite zu sagen, Religion darf man dissen, aber Hautfarbe, sexuelle Orientierung nicht, ist ein bisschen einfach gedacht.
Da, genau.
Ne? Und wir denken, ist einfach gedacht.
Ne? Und ich glaube, auch so eine Beatrice von Storch oder auch so eine Alice Weidel hat irgendwo ganz, ganz tief unter dieser ganz großen braunen Hülle irgendwo ein Herz. Und ich kann mir nicht nur vorstellen, dass dieser Mensch nur schlecht ist. Auch Alexander Gauland kann ich mir nicht vorstellen, dass der nur schlecht ist. Der hat bestimmt auch Momente, wo er mit seinem Schäferhund unterwegs ist, ein bisschen wandern ist und sein Schäferhund richtig gerne und sein Schäferhund alles für ihn ist und er wie vielleicht zwei, drei Enkel und sowas hat, die er einfach um sich kümmert und die vielleicht noch gar nicht verstehen, was er halt so politisch da macht. Und das ist der Opa Alex und der ist immer so lieb und so fürsorglich und so herrlich. Also ich glaube, ein Mensch kann nicht nur schlecht sein. Und trotzdem ist das so, dass die halt öffentlich an den Pranger gestellt werden.
Ja, aber sie werden ja an den Pranger gestellt, nicht wegen ihrer außerberuflichen Sachen, sondern sie werden an den Pranger gestellt wegen ihren beruflichen Sachen. Und diese beruflichen Sachen betrifft das ganze Land. Die betreffen mich persönlich. So.
Ja.
Und solche Leute, auf jeden Fall muss man darüber Witze machen und man muss die in der Heute-Show verarschen, obwohl die Heute-Show auch nicht mehr so geil ist, wie sie mal gewesen ist, können wir mal ganz ehrlich sagen. Aber auch ein Böhmermann darf die Leute halt komplett auseinandernehmen. Ich hatte am Wochenende, bestes Beispiel Böhmermann, ich hatte am Wochenende ein ziemlich interessantes Gespräch mit jemandem aus der Finn-Kliman-Ecke und aus der sehr engen, also wirklich sehr, sehr engen, fast schon ich schlaf mit Finn-Kliman-Ecke. Also es war nicht seine Freundin.
Aber der kommt häufiger auf dem Instagram-Profil vor. Kommt der in der Doku vor?
Kommt der, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, warum wir uns darüber, wir sind irgendwie auf dieses Böhmermann-Thema gekommen und nee, gar nicht wahr. Ich habe gesagt, dass Olli Schulz Finn-Kliman ja in seinem Adventskalender hatte, den Olli Schulz immer macht bei Instagram. Da hat Finn-Kliman was eingesprochen. Und dann kamen wir irgendwie dann darauf, so kann man so jemanden verzeihen, das, was er getan hat. So. Und dann habe ich gesagt, so nee, ich verzeihe ihm das safe nicht, weil er sich nie hundertprozentig richtig geil und richtig ehrlich und offen dafür entschuldigt hat, sondern weil er es einfach immer nur schlimmer gemacht hat mit jedem Posting. Ich meine, wir haben es ja alle miterlebt. Also die Selbstmontage des Finn-Klimans war ja live auf Instagram zu verfolgen. So. Und da habe ich gesagt, hätte er sich direkt danach hingesetzt bei Instagram und hätte gesagt, oder egal wo, weißt du, egal wo, hätte gesagt, so, ey, das ist alles richtig, was da passiert ist. Und das war richtig scheiße von mir. Und ich werde Wiedergutung machen, ich werde die Kohle zurückzahlen, keine Ahnung. Weißt du, irgendwie sowas. Hätte ich gesagt, so, okay, krass, ehrliche Entschuldigung, finde ich cool, du bist trotzdem ein Wichser. Aber ich find's gut, dass du dich entschuldigt hast. So. Und das hat diese Person nicht so gesehen. Und da gab's eine ziemlich hitzige Diskussion darüber, ob man Menschen nicht einfach so verzeihen könnte und dass man sie wieder ins Leben zurückholen müsste, bla bla. Und da hab ich nur gedacht, so, ey, nee, Mann. So, also für mich ist der Dude halt echt tot.
Vielleicht haben da PR-Management oder PR-BeraterIn oder wer auch immer gerade dafür zuständig ist, für Finn, die man gesagt hat, einfach, weißt du was, reden wir erstmal nicht drüber, der wächst Gras und der Olli Schulz kommt vorbei, der rehabilitiert dich auf jeden Fall, der nimmt dich nochmal mit, weil, das wäre ja dann genauso, muss ich gerade überlegen, als wenn Olaf Scholz sich entschuldigen würde und einfach sagen würde, ah, das mit den Wirecard-Aktien, ne, ja, tut mir leid, also ich habe mich schon erinnert.
Und das mit dem G20 tut mir auch nochmal leid, sorry Hamburg. Also,
musste ich übrigens machen, weil die Merkel mir das aufgedrückt hat, ich konnte mich eigentlich im Prinzip nicht wehren, aber sie hat gesagt so, ey, wenn du Bock hast, in 3 Jahren Kanzler zu werden,
ja, dann musst du das jetzt machen.
Also,
das ist bestimmt nicht so gelaufen, auf gar keinen Fall.
Niemals ist das so gelaufen.
Nee, aber ich glaube, bei Finn-Kliman ist es auch so, man hört auch die ganze Zeit jetzt nichts von ihm, weil natürlich Staatsanwaltschaft und so jetzt immer noch ermitteln. Und ich glaube, dass wenn das vorbei ist, wenn diese Ermittlungen abgeschlossen sind und er entweder verurteilt wird oder wie auch immer, der kommt halt wieder.
Ja,
das ist halt ein Tausendsasser. Das ist ja wirklich so. Ich meine, er hat ja, ne, also man kann jetzt von ihm halten, was man möchte, so. Aber wenn man sich mal diesen Film von ihm angeguckt hat, wie er sein Album rausgebracht hat, ganz alleine und was er da, also ne, wie er das gemacht hat.
Ganz alleine, ohne die ganzen 100 Praktikantinnen, die nicht bezahlt werden.
Ja, ich meine halt ohne Plattenfirma im Rücken. Ganz einfach, so. Und das ist bemerkenswert. Sorry, das ist bemerkenswert, wie er das gemacht hat. So, ob man seine Mucke geil findet, ist vollkommen scheißegal. Aber wie er das gemacht hat, ist bemerkenswert. Und wie viel der verkauft hat, ist bemerkenswert. Konzerte der ausverkauft hat, war genauso bemerkenswert. So.
Ja.
Darum wird er wiederkommen.
Man muss aber bedenken, er hat das Ding ja nicht von null aufgebaut, sondern er hat ja ganz lange darauf hingearbeitet. Also ich finde es viel bemerkenswerter, dass er halt in diesem kleinen Zeven, wo er diesen Hof aufgebaut hat, mit YouTube-Videos und
Heimwerkerscheiße
und mit dem Ding, ey, ihr könnt vorbeikommen, ihr könnt bei mir wohnen. Hier ist ein, wie heißt das, Coworking Space. Wenn ihr für mich mal ab und zu mal ein Video macht und den ganzen Schnitt und sowas macht, dann sorge ich dafür, dass ihr was zu fressen habt und ein bisschen was zu vögeln, keine Ahnung.
Dass das nicht cool ist, brauchen wir sie nicht.
Nein, aber so ist das Ganze ja entstanden. Klar. Und darüber generierst du ja halt auch einfach eine Followerschaft. Der hatte ja schon vorher irgendwelche 100.000, 150.000 Follower.
Aber die müssen
ja
nicht alle seine Mucke hören.
Das nicht. Aber wenn du so eine riesen Reichweite hast, etwas zu verkaufen, hey, bitte. Also was, ja, den brauchst du ja nicht mehr, den brauchst du ja eigentlich im Prinzip nicht so viel
machen. Nee, er musste schon ein bisschen was machen, also davon mal ganz abgesehen. Ist ja auch ganz egal, das fand ich auf jeden Fall bemerkenswert. Und der Typ wird halt wiederkommen und er wird wahrscheinlich irgendwas wieder machen und dann ist wahrscheinlich wieder alles wie vorher.
Dann ist wieder alles wie vorher. Dann hängt er im Backstage ab, er klaut dir dein Bier bei Provinz und bei Annemarie Kanterei, die sich noch gestern beim Lützi befunden haben und darüber
gesungen. Stimmt, Annemar Kantereit haben da gespielt, ne?
Ja, ja, die haben sich dahingestellt und haben beim Lützi einfach gesagt, so schön, dass ihr da seid. Wir sind im Prinzip eigentlich nur eine Band. Gut, dass ihr da seid und gucken wir mal, was das hier bringt, wenn das neue Mordor ausgebaut wird.
Echte Kölner Jungs halt, ne?
Echte Kölner Jungs, ja, kann man das auf
cool,
jeden Fall
dass
sagen.
Das gemacht haben.
Ja, der Ticker sagt auch jetzt gerade, dass sie halt schon am Dorf dran sind. Und
die bauen schon ab, habe ich gerade auch am Radio gehört.
Die bauen schon ab, während andere Leute noch direkt nebenan irgendwie in ihrer Wohnung drin rumhocken, werden da halt schon die, werden da schon die Häuser abgerissen.
Ich habe dieses ganze Thema gar nicht auf dem Schirm gehabt tatsächlich. Ich habe das jetzt vor ein paar Tagen zum ersten Mal gesehen und zum ersten Mal gehört, so dass das passieren soll, dass dieses Dorf halt geräumt wird im Endeffekt, um da Kohle abzubauen.
Ja,
ne?
Hat sich nämlich gedacht, hey, wir müssen ein bisschen umschwenken, der Klimawandel kommt, wir setzen auf Braunkohle. Ja, Braunkohle ist so sauber.
Aber ist das wirklich ein ganzes Dorf? Also ist das ein ganzes Dorf, was platt gemacht wird? Und wo kommen die hin?
Na, die kommen dann in die Nachbardörfer.
Die werden umgesiedelt?
Die werden einfach umgesiedelt.
Okay, aber die kriegen dafür Geld?
Ich denke schon, ich glaube schon, dass die dafür Geld bekommen. Ich glaube, die bekommen nur zu einem bestimmten Teil Geld. Mhm. Ne? Man kann ja halt immer das Angebot ein bisschen hochtreiben. Mhm. Aber irgendwann kommt auch der Staat oder das Bundesland, das jeweilige Bundesland. Das ist eine Grauzone, von der ich halt nichts weiß.
Ja,
aber
um
der Ecke bei uns hier, wo ich halt herkomme, da wird halt Autobahn gebaut. Und da kannst du halt entweder entscheiden, du verkaufst dein Land für den und den Preis. Und wenn du es dann nicht tust, dann wirst du enteignet.
Ah, okay.
Ja, da geht's um Eignung.
Weil es dann öffentliches Baurecht,
was auch
immer. Es
geht um das Wohl der Öffentlichkeit, wenn jetzt mal eine Autobahn durchs alte Land gebaut werden muss und dann kannst du dafür verkaufen.
Okay.
Und kannst es hochtreiben, kannst irgendwie lustige Holzschilder hinstellen, kein Bock auf A285 so und aber im Nachhinein die Autobahn, die sie von Stade nach Hamburg bauen wollt, oder immer noch wollen oder
immer
auch
noch
tun.
Wollen.
Da war ich noch Zivildienstleister und es war 2021, da haben sie die erste Trasse, hatten sie halt irgendwie fertig, die erste Bahn. Ich glaube, bis nach Horneburg ging das Ganze dann und sind jetzt noch nicht mal, weil sie sind jetzt gerade irgendwie bei Dollarn. Also gefühlt kannst du 20 Kilometer kannst du halt Autobahn fahren und dann geht's bergab, weil da geht's immer noch um, ja, hier ist jetzt Sumpf, da ist dieser Vogel,
da
ist das
Moos. Da hat Bauer Heinz noch seinen Acker,
richtig.
Den möchte er für 80.000 verkaufen.
Da hat der Bürgermeister seine Unschuld verloren.
Ja, okay, alles klar.
So, und das dauert ja einfach ewig lange. Ja, da sind die ganzen Jungen. Klimakleber nennt man sie ja heutzutage.
Ja, Klimakleber.
Ich glaube, Fridays for Future hat ganz schön an schlechter Publicity durch diese ganzen Klimakleber bekommen, weil ich habe immer gedacht, so Fridays for Future war so ein jungfräulicher Begriff und klingt ja auch gut. Mhm. Friday, weil Ende der Woche, alle haben frei und dann in die Zukunft. Mhm. Und diesmal geht es halt nicht um Saufen, sondern es geht halt um Nachhaltigkeit. Mhm. Und deshalb war es halt irgendwie, Fridays for Future, das klingt irgendwie, junge Leute gehen auf die Straße und jetzt haben die halt aber durch diese ganzen Kleberaktivismus so an Publicity an schlechter bekommen, dass irgendwie auch die Berichterstattung nicht immer positiv auffallen. Auch am Lützi nicht.
Nee, das stimmt. Das ist halt schwierig, ne? Also, du kannst den Deutschen ja viel nehmen und viel erzählen, aber nimmst du ihnen den Platz zum Autofahren, ist halt vorbei. Egal, ob die im Louvre die Mona Lisa beschmieren, das ist scheißegal, das juckt im Endeffekt die deutsche Kartoffel nicht, aber wer die Bundesstraße 42 ist halt irgendwie durch Klimakleber blockiert und die kommen halt nicht durch. Das geht halt nicht. Freie Fahrt für freie Bürger und so. Das ist halt schwierig. Das verstehen sie halt nicht.
Freie Fahrt für freie Bürger.
Ja, das
und gerade,
halt
wo
nicht.
Du auch Louvre sagst, so in Frankreich, da geht's halt, ne, wir haben ja letzte Woche haben wir noch über Ernährung gesprochen und auch über das Thema Fleisch. Mhm. Den Franzosen darfst du das Fleisch nicht wegnehmen. Unser Pianist, der war jetzt ein bisschen unterwegs, der hat so eine wunderschöne Beziehung, so eine Fernbeziehung, also der wirklich, der hat in Paris seine Freundin. Mhm. Die dengeln halt immer die ganze Zeit immer hin und her, besuchen sich einen Monat. Ich habe ihm schon gesagt, so dein ökologischer Fußabdruck ist jetzt
Für den Arsch,
ne? Wegen deiner Liebe, aber er meint so, dafür verzichtet er natürlich halt auf jegliches Steak, was gemacht wird. Es ist halt die Liebe. Und er meinte, die Franzosen, egal zu welcher Mahlzeit, es gibt immer Fleisch.
Ja?
Das Schlimmste, was er essen musste, war gestopfte Gänseleber.
Gänseleber, ja.
und hat mir erzählt, wie das Ganze gemacht wird. Also eine Gans, ja, die noch lebt,
ja,
wird zum Tode gemästet.
Ja,
die,
ja,
kriegt die ganze Zeit
in den Hals reingestopft.
Die kriegt das irgendwie in den Hals hineingespritzt. Damit die Leber schön verfettet und dann, ja, so etwas wird, wie er meint, so, so hat man das Gefühl, so eine Mischung aus Klößchen und Leberkäse. Mhm. So eine französische Spezialität.
Ja, ja.
Und es ist in Frankreich jedes Jahr das Gleiche zu Weihnachten. Die Leute gehen da halt auf die Straße, wie bei uns bei den Böllern, um diese gestopfte Gänseleber halt zu verbieten, weil es halt einfach fürs Tier halt nicht, ja, also nicht so cool ist.
Es ist für das Tier nicht so cool. Es ist ziemlich scheiße für das Tier.
Es ist im Prinzip so, als wenn du die ganze Zeit Trichter saufen musst, aber jeden Tag.
Ja,
jeden Tag Trichter saufen.
Möchte man halt auch nicht.
So, vielleicht sagt die Gans an sich so, ach, einmal so Trichter und dann halt schön Essen rein, so gar nicht mal so schlecht. Aber wenn du morgens, mittags, abends immer den Trichter bekommst und dann...
Ah. Sind wir jetzt bei den intelligenten Gesprächen, bei den intellektuellen Gesprächen angekommen?
Intellektuelle Gespräche. Ich freue mich, ich habe noch gar nicht gefragt,
ja,
was heute passieren wird, aber ich freue mich ganz, ganz doll darauf, dass wir nachher zu Life of Agony gehen. Und wenn du
nächste Woche zu Life of Agony, Schatz.
Ach, das ist gar nicht heute.
Am 17.
Bist du dir sicher?
Ich guck nochmal schnell nach. Das ist doch am 17.
Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir heute zu Live of Agony gehen.
Nee, warte mal ganz kurz, Hase.
Oh Mann!
Ja, das ist nächste Woche Dienstag. Das ist nach unserem Gespräch mit, sagen wir noch nicht.
Aber endlich mal wieder eine Frau hier.
Ja, ich sag nur, es sind antifaschistische Tiere.
Und diesmal bekommt sie auch besseren Ton.
Hatte sie schlechten Ton?
Beim letzten Mal hatte sie einen sehr schlechten Ton. Da kamen immer so Störgeräusche mit rein. Und es war nicht auch ein sehr guter Podcast, weil sie auch eine sehr unterhaltsame und witzige Person ist. Ja,
selbstverständlich. Sie ist ultra witzig.
Ah, Kacke, was mache ich denn heute? Ich dachte, wir gehen jetzt so schön zu
Ich hol mal eben Red Bull.
Ja, hol dir mal schön Red Bull. Ich bin richtig enttäuscht jetzt. Ich bin jetzt richtig enttäuscht. Ich habe wirklich den ganzen Tag gute Laune gehabt, weil ich gedacht habe, heute schön zu Kies Caputo. Beziehungsweise nicht mehr Kies, sondern Mina. Weil, auch wieder, um auf das Thema queer zu kommen, Mina ist eine der ersten queeren Personen, die in mein Leben getreten ist.
Wer ist Mina?
Mina Caputo, die Sängerin von...
Ach so, die Sängerin von Life of Agony, ja.
Life of Agony, weil früher war Mina ja halt nämlich Keith.
Ja.
Und Keith habe ich kennengelernt als sehr kleinen, abgebrochenen, auch gar nicht so attraktiven
Mann.
Schlumpf. Er sieht wirklich, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber er ist ein bisschen schlumpfmäßig drauf. Mit einer göttlichen, wahnsinnig krassen Stimme. Mhm. So ein Band aus den 90ern, Life of Agony, die unfassbar gute Alben gemacht haben und halt auch einen Knallerhit mit dem Namen Weed.
Ja, das fand ich nicht mal den Hit. Die hatten viel geilere Songs.
Ja, natürlich, aber ich bin in Weed eingestiegen.
Da wurden sie poppiger.
Ja. Und ich brauchte halt, kam halt gerade von Strung Out, Millencolin, und kam halt auf einmal Weed halt rein. Dachte ich so, was ist denn das? Und wer singt das eigentlich? Mhm. Und dann hat sich irgendwann Kies entschieden, zu Mina zu werden. Und das war meine erste Berührung, auch noch als kleiner dummer Dorfpaddel mit, oh, der lässt sich jemand zu einer Frau umoperieren. Und ich habe heute drüber nachgedacht und nochmal versucht, so ein bisschen Retro-Perspektiv, wie habe ich mich damit gefühlt? Fand ich das komisch oder fand ich scheiße? Und muss auch irgendwie sagen, so als kleiner, junger, dummer Döspaddel, fand ich das eigentlich okay.
Ich glaube nicht mal, dass Mina die erste bei mir war, sondern ich glaube tatsächlich, dass die Sängerin von Against Me,
das wollte ich nämlich als nächstes.
Die war für mich die erste tatsächlich. Und ich glaube auch noch, dass sie vor Kies war.
Ja, das war
immer so
zeitgleich. Irgendwann Anfang der 2000er, dass das halt passiert ist. Das war aber auch so großes Thema in der Visions, großes Thema in der Musikexpress.
Ja, ja, total.
Warum, weshalb.
Ja. Aber ich meine, dass Against Me zuerst war.
Und ich habe Life of Agony dann halt auch mit Mina. Ich habe sie einmal mit Kies gesehen auf dem Hurricane und einmal mit Mina. Und das ist schon ein ganz anderes Auftreten.
Ja, ich hab sie nur mit Kies gesehen, immer nur so. Also darum bin ich halt so gespannt auf nächste Woche. Und ich hoffe, dass die halt auch Songs von der Ugly spielen.
Ja.
Weil ich liebe die Ugly. Die ist immer noch so eine also die River Runs Red war ja so mit Through and Through. Das war ja so die Crossover Hardcore Bums Platte. So, das war ja die erste Platte, die sie gemacht haben. So, da waren ja die ganzen Hits drauf. Dann kam, ich glaube, danach kam schon die Ugly und die war ja schon sehr düster, depressiv irgendwie und gar nicht mehr so Prollo abgemäßig. Und dann kam die Soul Searching Sun, glaube ich. Und da war Weeds drauf. Und auf der Soul Searching Sun sind die ja auch sehr poppig geworden. Mhm. Also pop-punkig, sagen wir es mal. Poppig ist doof. Punkig, sagen wir es mal so. Also sehr melodiös. Weeds ist ein totaler, mega melodiöser Banger. So, der kann ja auch von Millencolin kommen.
Ja.
Ohne Probleme.
Oder auch von Foo Fighters.
Oder auch von Foo Fighters, ja.
Weil der auch gerade in dieser Zeit dieses weiß nicht, schnellen, punkgetriebenen Rocks gewesen ist. Weeds kommt für mich auf einer Stufe mit Avalon.
Ja, auf jeden Fall.
Hat man früher auch oft nebeneinander gespielt. Erst Avalon gespielt beim Auflegen und dann Weeds.
Ja, Life of Agony ist eine Mega-Band auf jeden Fall. Also da, also ich freue mich jetzt noch mehr auf nächste Woche Dienstag, wenn ich jetzt ehrlich bin, weil es halt nächste Woche Dienstag ist.
Ja, toll, geil. Da will ich mich halt eine Woche mehr freuen. Aber was ich so schön gefunden habe, ist im Vergleich, dass man gesehen hat, Keith, das, wo ich gesehen habe, war halt sehr, sehr in sich gekehrt und sehr, sehr für sich. Und als Mina geht er auf die Bühne und ist dann auf einmal da. Das ist krass.
Ja, also ganz anderes Stage Act, Stage Act, Acting.
Ja, ernsthaft? Ganz anderes Stage
Acting. Ja, weil wenn er, also wo er Keith war, stand da, stand er halt an seinem Mikro. Weißt du, er stand und bewegte sich auch immer so ein bisschen und war ja so ein bisschen in sich. Genau, was du gerade sagst, so ein bisschen introvertierter, eher so, ne?
Und jetzt... Jetzt flankiert er die Bühne und hat und ist sexy und ist selbstbewusst und ist
krass.
Ist richtig krass.
Oh, da bin ich aber gespannt, ey.
Also ich, das ist 4 Jahre her, aber ich glaube, das nimmt dem Menschen nicht die Attitude, die er halt gerade hat.
Ja, da bin ich ja noch gespannt.
Und wenn wir schon gerade bei alten Bands sind, ich habe so Samstag auf mein Instagram gesehen und habe einfach gedacht, dir geht's ja sowieso gerade nicht so gut mit den ganzen Issues, die man so hat, und dann sehe ich halt, dass der Daniel Hildmann in der Astra-Stube ist und doch bei Enterflag.
Nee, ich war nicht bei Enterflag.
Ach, du warst nicht bei Enterflag? Nee,
ich war doch mit Pohlmann unterwegs.
Ich dachte, du wärst nur den Freitag bei Pohlmann gewesen.
Nein, Freitag, Samstag.
Ich dachte, du hast das weggetauscht, damit du jetzt zu Enterflag gehen kannst.
Nee. Die Videos habe ich von unserer, oder das Video, was ich gepostet hatte, hatte ich auf jeden Fall von unserer lieben Anna. Die hat Bilder gemacht. Also ich glaube, es waren alle irgendwie hier. Und alle fanden es halt total geil. Und die Jungs waren so Zucker. Also wirklich. Also die waren so scheiße nett und haben halt auch die ganze Zeit gesagt, wie geil sie das hier finden und wie cool sie den Laden finden und wie geil das Tresenpersonal ist und unsere Durchführerin und unser Techniker und dass solche Läden halt so scheiße wichtig sind. Und da haben sie angefangen, Musik zu machen, weißt du, so als kleine Anti-Flag-Band so, und haben das halt gefeiert as hell.
Wer diese Band nicht kennt, das ist eine Band, die normalerweise so 2018 Alsdorfer Sporthalle gespielt hat.
Die spielen jetzt auch Alsdorfer Sporthalle, ist ausverkauft.
Die spielen jetzt auch Alsdorfer Sporthalle, ist ausverkauft.
Hey, Anti-Flag ist immer noch groß, das neue Album, ey, Sachen, Campino singt mit, der Sänger von Rise Against singt mit, der Sänger von Bad Religion singt mit, das Album ist voll krass, musst du dir mal anhören. Das Album ist mega gut, das ist ein super cooles Pop-Punk-Album mit wahnsinnig tollen Texten, natürlich komplett antifaschistisch und linksgerichtet, aber nur so AOAs und man hat sofort den Refrain drin und man kann nur die Faust heben und so, ist großartig.
Aber die haben sich hier wohlgefühlt.
Die haben sich total wohlgefühlt und es war alles voll schön und die fanden es richtig, richtig muggelig und waren auch tatsächlich traurig. Die hätten viel lieber hier aufgelegt. Ey, Entschuldigung, Molotow, aber die hätten viel lieber hier aufgelegt als im Molotow.
Nein!
Ja, haben sie doch gesagt, ach, eigentlich können wir doch genauso gut hier bleiben und hier auflegen. Und dann sagt der eine so, nee, wir sind ja schon im Molotow gebucht. Das war süß.
Oh. Ja. So ist so eine Sache, ne? Hätte ich früher mir ein Bein für ausgerissen, heute habe ich irgendwie gesagt, so, oh nee, ich brauch den Schlaf.
Ja, ich glaube, da hast du was verpasst tatsächlich. Also weil wirklich auch alle, die hier waren, wir haben noch nie so viele Nachrichten bekommen wie zu diesem Konzert. Wie toll das war, dass sie hier gespielt haben. Das war das beste Konzert seit Jahren und da wird auch nichts drüber kommen, weil es halt so wahnsinnig intim war. Ne, es waren einfach 80 Leute hier drin, mit Gästeliste 90 Leute und die haben halt irgendwie 1,5 Stunden gezockt und hat nur Hits. So, und so nah kommst du Anti-Flag halt nie wieder. Also, ne, ganz einfach so. Die haben danach ein Frage- und Antwortspiel gemacht, also nach dem regulären Set.
Wer ist besoffen?
Genau. Ich. Durften die Leute halt Fragen stellen, so, und das ist natürlich für Fans halt total geil, wenn du einfach deinem Liebling halt dann halt eine Frage stellen kannst und die halt auch beantwortet werden. Und das haben die halt hier irgendwie 40, 45 Minuten durchgezogen.
Ach Quatsch,
ja, ja,
ehrlich?
Ja, ja, total geil. Also wirklich richtig, richtig intim und toll, so.
Cool.
Ja.
Dann können wir doch eigentlich auf unsere Astra Colada Nachtasyl Playlist
einen Song sofort
packen.
Anti-Flag auf jeden Fall mit Die for Your Government. Der Banger, der Hit, finde ich, so auf jeden Fall. Und ich guck gleich nochmal, wie der neue Song heißt.
Währenddessen wollte ich sagen, am Samstag war nämlich auch große King Kong Kicks Party im Übel und Gefährlich. Und ich wurde von vielen Leuten angesprochen, warum ich da nicht da war. Da habe ich auch gedacht, so, oh, King Kong Kicks, im Übel und Gefährlich, wie viele Leute sind da? 50, 100? Das Ding war scheiße ausverkauft.
Echt?
Das war ausverkauft. Da wurde gesagt, ja, um 1:30 könnt ihr mal wieder versuchen, hier reinzukommen.
Hör auf.
Ja, ohne Scheiß. Und da habe ich gedacht so, ah, kacke, vielleicht ist das jetzt so, dass die neuen Ü30-Partys oder Ü40-Partys dann als Indie-Partys deklariert werden. Und deshalb da so viel los sein wird. Machst du jetzt eine Indie-Party und machst es auch voll groß, dicke Indie-Party, Monobody, Fabrik und so, dann ist das, glaube ich, so eine Art wie Ü30. Und deshalb, weil es neue Ü30 ist, wünsche ich mir von Bondis Come On, Come On.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann wünsche ich mir noch von Anti-Flag Broken Bones. Das kommt vom neuen Album. Was ihr euch auf jeden Fall anhören musstet, sollt. Es heißt Lies They Tell Our Children. Und es ist wirklich ein großartiges, schönes Album. Das kann man auch wirklich hören. Aber Indie-Partys, die auf einmal so groß sind, wo waren die denn vorher?
Im Molotow.
Ich wollte gerade sagen, das war
ein Molotow. King Kong Kicks war im Grünen Jäger.
Ah.
Anfang 2008, 2009, 2010. Ja. Und das war noch eine Zeit, bevor es diese Entdeckse Dreck.
Mhm.
Also,
noch davor.
Das davor, okay. Klar. Entdeckse Dreck, also für alle Nicht-HamburgerInnen, Entdeckse Dreck ist eine Party, da läuft
Trash.
Bum, bum, Bumerang.
Neben Britney Spears.
Neben Britney Spears und If You Wanna Be My Lover und dann Take That und dann zwischendurch.
Und Leute haben sich verkleidet und das war die schlimmste Party, auf der ich jemals gewesen bin. Da war ich ein halbes Jahr in Hamburg und dann hieß es auf jeden Fall, wir müssen jetzt unbedingt zu Entdeckse Dreck.
Den Grünen Jäger.
Und ich stand dann da und fand den Grünen Jäger scheiße und fand die Party scheiße und fand die Leute scheiße und bin nach 2 Stunden abgehauen und war völlig besoffen und traurig.
Ich habe diesen Grünen Jäger geliebt.
Ich habe den nie verstanden, den Laden.
Ja, das kommt vielleicht daher, dass du den nicht als Indie-Laden gekannt hast. Ich habe da sogar noch gespielt irgendwie 2006 oder 2007 haben wir da noch gespielt, weil da eigentlich immer Konzerte gewesen sind, Indie-Konzerte gewesen sind. Danach waren Indie-Party, King Kong Kicks war da sehr oft und dann kam halt irgendwann die Idee, komm, wir können ja auch einfach mal so eine lustige Party machen, wo wir den Scheiß halt spielen, den wir auf dem Dorf schon Kacke gefunden haben. Und das lief wie sauber, den ganzen Studentinnen und in Studentenwohnheime wurden geplündert, um da hineinzugehen. Auf einmal hattest du halt einfach unfassbar viele Studentinnen, die da nur saufen, bum bum Bumerang singen wollten und dann...
Was ja auch völlig okay ist.
Was ja auch vollkommen okay ist. Aber das war dann für die Indie-Polizei war es dann zu viel und dann kamen halt auch nicht mehr so viele Leute zu King Kong Kicks. Und dann war es irgendwann vorbei mit der Indie-Zeit. Und es haben unfassbar viele Leute, die mit mir nach Hamburg gezogen sind, im Grünen Jäger gearbeitet. Okay. Deshalb war ich da halt auch so gerne.
Okay.
Weil du brauchst immer irgendwo in der Stadt eine Bar, wo du umsonst trinken kannst.
Aber wenn mal King Kong Kicks war jetzt im Übel und Gefährlich und das war ausverkauft, oder was?
Ja.
Krass.
Da war noch eine 80er-Party im Turmzimmer.
Ja.
Oder im Kleinraum. Oder heißt das? Heißt
Turmzimmer.
Ja. Im Kleinraum 80er-Party.
Da wäre ich zur 80er-Party gegangen.
Ja, voll. Ich auch. Aber ich war halt einfach...
Da kamst du auch nicht mehr rein, oder was?
Nee, mir wurde es nur gesagt. Ich saß einfach zu Hause und habe mir den... Onion Rings wollte ich schon sagen. Wie heißt denn der? Glass Onion angesehen. Ja. Glass Onion, der neue Film.
Nichts sagen, muss ich noch gucken.
Empfehlenswert.
Ja.
Besser als das Original. Das Original ist Knives Out.
Ja.
Mit Pierce Brosnan wollte ich schon gerade sagen. Mit Daniel Craig.
Aber es ist ja nur ein Nachfolger.
Es ist der Nachfolger von Knives Out.
Genau.
Aber er Daniel Craig als Detektiv ist immer noch da.
Ja, ja, genau.
Bekommt aber witzigerweise Unterstützung und zwar so genial gelöst, ab der Hälfte des Films, du denkst halt einfach nur so, Gott, das ist ja ein echt krasser Abklatsch von Knives Out. Wirklich, Punkt, eine Stunde, zack, dreht sich das Ganze und es gibt nochmal wieder so ein Was geschah wirklich?
Ah, okay.
Und das ist so gut.
Aber Edward Norton spielt auch mit, ne?
Und Edward Norton.
Ich liebe Edward Norton, ja, so sehr.
Und er hat eine so gute Rolle. Also ich kann jedem empfehlen, diesen Film anzugucken. Das ist wieder mal gespieltes Kino. Mhm. Also mit einer guten Story, gute Detektivgeschichte. Visuell sieht's richtig geil aus. Es sind David Bautista. Der Wrestler. Ist mit am Start. Und dann die süße Blonde aus Almost Famous.
Kate Hudson spielt mit
als abgehalfterte Schauspielerin. Und es gibt auf jeden Fall eine Menge witziger Gastauftritte. Zum Beispiel auch von Ethan Hawke, wo man denkt so, was macht denn jetzt auf einmal Ethan Hawke hier?
Okay, geil.
Und im Nachhinein so, war das wirklich Ethan Hawke? Hat er wirklich nur für das mitgespielt? Also genau. Das habe ich mir angeschaut, damit ich halt gemütlich eingeschlafen und bin ohne Kater aufgewacht, weil es ist jetzt nicht nur der, Es ist jetzt nicht nur der Vigenerary, sondern für mich ist es der...
Lieferando macht auch mit, ne?
Ja, Lieferando macht auch mit.
Ja, habe ich gesehen.
Liefern die kein Fleisch mehr, oder wie?
Nee, aber steht ganz groß oben, wenn du auf Lieferando gehst, Vigenerary macht mit, bla bla bla.
So ein Bullshit, wenn sie wirklich mitmachen würden, würden sie kein Fleisch mehr liefern.
Genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Ich so, ey, dann seid doch konsequent, macht Werbung dafür und dann schmeiß alles raus, was ihr hier eine Salami auf eine Pizza knallt. Aber das geht natürlich auch nicht. Aber wo du gerade Almost Famous sagst, jeder von unseren Zuhörern, die Almost Famous nicht kennen, bitte schaut euch sofort diesen Film an.
Ein vergessener Klassiker.
Ein absolut vergessener Klassiker und ich werde ihn mir sofort morgen angucken.
Weil du wieder Bock drauf gehabt hast.
Was?
Weil du jetzt, wo ich es gesagt habe, wieder Bock drauf
hast. Ja, mega, weil der Film einfach so toll ist. Dieser Junge, der, also für unsere Zuhörerin, die diesen Film nicht kennen, es geht um einen Jungen, der gerade erst 15 oder 16 ist und unbedingt Rock'n'Roll-Journalist werden möchte und dann mit einer fiktiven Band Stillwater sozusagen auf Tour fährt und das Tourleben und das Album und die Leute halt dann beschreiben will und sich mit falschen Namen, falschem Alter beim Rolling Stone halt dafür bewirbt und auch angenommen wird im Endeffekt und die wissen halt nicht, wie alt er ist. Und dann geht's halt wirklich um diese Beziehung zu dem Sänger, die ja sehr fragil ist. Und Kate Hudson spielt halt ein Groupie, aber sie nennt sich ja nicht Groupie. Es sind,
Glitterschimmel.
Nee. Auf jeden Fall mag sie das Wort Groupies ja nicht so. Der Film ist zuckersüß, es ist unglaublich geile Mucke, weil ich finde, die Band Stillwater ist voll geil. Das ist super geiler Rock'n'Roll, super gut gemacht.
Ist ein bisschen angelehnt auf Led Zeppelin.
Genau, ist ein bisschen angelehnt auf Led Zeppelin. Er ist einfach so schön 70er Jahre gedreht, die Klamotten und auch alles so, die Bühnen sehen alle aus wie 70er Jahre und dann kriegt man einen Mikrofonschlag, wenn man ans Mikro geht, weil das Mikro falsch eingestellt ist und so. Und der Film ist großartig, er ist zum Lachen, er ist zum Weinen, er ist voll süß. Seine Mutter ist halt so eine total krasse Gluckenmutti, die halt
gläubig
ist as hell so und er kein Rock'n'Roll hören darf. Ah, großartiger Film, schaut ihn euch an. Ich gucke ihn morgen sofort an.
Und einmal noch Almost Famous gucken.
Ja,
besteht nur aus One-Linern. Daher kommt auch dieser tolle Spruch, ich bin ein goldener Gott.
Genau, ich bin ein goldener Gott.
Steht ein Mann auf einem Haus vor einer Gruppe von Leuten, die Party machen, hat nichts an, ist auf Drogen und ruft, ich bin ein goldener Gott und wirft sich dann 7 Meter
in den Pool
hinein und mit ich bin ein goldener Gott und Daniel ist der silberne Gott, weil reden ist Silber und Schweigen ist Gold.
Gold. Ah, da wollen wir
verziehen wir uns halt in die nächste Woche und wünschen uns selber viel Spaß bei dem nicht stattfindenden Life of Agony Konzert.
Genau, das haben wir erst nächste Woche. Gehabt euch wohl. Bis nächste Woche, ihr Süßen.
Bis nächste Woche.
Und wir haben wieder Gäste. Wuhu!
Gastin.
Eine Gästin.
Wir hassen das Wort. Koexistenz. So, tschüss.
Koexistenz.